Deutschlandfunk, Information und Musik.
Heute ist der 20. Dezember und damit der internationale Tag menschlicher Solidarität, die nach erklärter Auffassung der Vereinten Nationen nötig ist, um globale Probleme zu lösen. Gemeinsam. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach am Freitag im Deutschen Bundestag.
Jetzt ist es wichtig, dass die Impfstoffe als globales öffentliches Gut betrachtet werden. Sie müssen überall und für alle Menschen zugänglich und bezahlbar sein.
UN-Generalsekretär Guterres fordert eine internationale Zusammenarbeit, die Solidarität auch mit den ärmeren Ländern bei der Verteilung der Impfstoffe. Ich bin jetzt hoffentlich verbunden mit Professor Steffen Mau vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin. Herr Mau, ist diese Pandemie für Sie als Sozialwissenschaftler, als Forschender interessant unter den Aspekten Altruismus, Solidarität und nationalen Egoismen?
Ja, das ist im Prinzip ein riesiges Experimentierfeld für Solidarität, weil sich hier zum ersten Mal wirklich beweisen muss, wie weit sie reicht, wer eigentlich da einbezogen ist in diese Solidaritätsform und natürlich auch, wie lange man auch Solidaritätsbereitschaft mobilisieren kann. Von daher ist es für Sozialwissenschaftler schon sehr, sehr interessant und man kann eigentlich täglich beobachten, wie sich doch Solidaritäten wandeln können. Also wie sie einerseits entstehen und wir alle ganz begeistert sind, was man füreinander tut. Und auf der anderen Seite man auch sieht, also wenn ich jetzt mal an die nachgeordneten Impfdosen gestern, die ja aus nationalem Interesse schon wichtig sind und wo auch jeder nachvollziehen kann, warum man sie braucht, aber wo man andererseits eben auch sagen kann, da agiert Deutschland jetzt eben nicht mehr im Kontext der EU und einer verabredeten, vereinheitlichten Strategie, sondern versucht doch, sich eine eigene, bessere Position zu sichern.
Das heißt also, die Solidarität wird untergraben, mal wieder von nationalen Egoismen.
Naja, natürlich, die EU möchte ja nicht nur sozusagen ein Zweckverband sein oder ein Club zur eigenen Vorteilssicherung, sondern möchte auch eine Wertegemeinschaft sein. Und wenn man sich da hineinbegibt und sagt, man möchte innerhalb der EU Solidarität organisieren, dann bedeutet das natürlich auch, dass man sich in gewisser Weise wechselseitig verpflichtet. Und wenn da jetzt ein Land ausschert, also stellen Sie sich vor, Frankreich oder Italien hätten jetzt 30 oder 50 Millionen Dosen nachgeordert und damit den europäischen Rahmen verlassen, dann wäre das letzten Endes eine Aufforderung an Deutschland auch oder auch an alle anderen europäischen Mitgliedsländer, dem eigentlich gleichzuziehen und auch zu sagen, ja gut, dann müssen wir uns unsere eigenen Wege suchen. Wenn innerhalb von Europa diese Solidarität nicht so praktiziert wird, dann muss man wieder auf eigene nationale Rechnung da fahren. Es ist so, wenn man solidarisch in so einem Zusammenhang sein möchte, dann wird natürlich auch ist damit die Erwartung verbunden, dass das erfolgreich ist. Also, dass man nicht nur solidaritätsbereit ist, sondern dass die EU letzten Endes auch handlungsfähig ist und das Mitmachen in der EU die bestmögliche aller Solidaritätslösungen ist. Und wenn das nicht gegeben ist, dann fällt das eben zurück.
Sie unterscheiden ja zwischen sehr vielen Solidaritätstypen. Welche wäre denn die geeignete, um diese Pandemie gemeinsam anzugehen?
Ja, natürlich, es gibt natürlich diese kleine Solidarität in der Familie, im Freundeskreis, die wir kennen. Es gibt den Sozialstaat als hochgradig institutionalisierte Form. Es gibt aber auch Arbeiterbewegung, Solidarität, wie wir sie eben aus der Geschichte kennen, Klassenkampf. Und dann natürlich Solidarität durch Spenden, Entwicklungshilfe, also Solidarität, die sich an der Form von Bedürftigkeit orientiert. Und die Europäische Union und auch diese spezifische Risikosituation ist doch eine hybride Form. Ne? Also da gibt es noch nicht diese voll ausgeprägte sozialstaatliche Form, wie wir sie im nationalen Kontext kennen. Aber es ist eben auch nicht so etwas wie Entwicklungshilfe. Und das muss sich entwickeln. Die EU wird in dieser Krise selber zeigen können, ob sie letzten Endes ein solidarischer Verbund ist. Und wenn das gelingt, dann wird das auch mehr Solidarität hervorrufen. Wir haben Umfragen dazu, ob die Leute überhaupt dafür sind, dass die EU in bestimmten Feldern, die wir klassischerweise mit Solidarität in Verbindung bringen, agieren soll. Also im Bereich der Stärkung des Gesundheitssystems oder im Bereich von Arbeitslosigkeit. Und da sieht man sehr große Solidaritätsbereitschaften in fast allen europäischen Ländern. Und das ist schon sehr interessant. Und die greifen häufig über das hinaus, was wir auf der politischen Ebene häufig hören. Da gibt es ja eine große Zögerlichkeit, auch viel Streit, auch immer mal wieder Veto. Und bei der Bevölkerung sehen wir eigentlich, dass die sagen, ja, viele Probleme kann man eigentlich nicht national mehr lösen. Und bei der Pandemie ist das natürlich besonders offensichtlich. Also kein Land kann alleine sich dagegen stemmen. Wir brauchen eigentlich den Verbund der Länder.
Hat sich die Einstellung der Bevölkerung geändert? Wenn ich mich erinnere, als die Freizügigkeit umgesetzt wurde innerhalb der EU, schien mir doch der Widerstand relativ groß, auch in Großbritannien, aber auch hier, als man Sorge hatte, dass der Arbeitsmarkt unterwandert wird von Menschen, die günstigere Löhne akzeptieren, aus Rumänien oder Bulgarien kommend?
Ja, das gibt immer Schwankungen. Also im Moment sehen wir in einigen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, wieder eine sehr große Zustimmung zur Europäischen Union. Über die Hälfte finden die gar nicht so schlecht. Und das haben wir auch in Ländern wie Italien. Also gibt es große Schwankungen. Und die Pandemie ist eigentlich eine Möglichkeit, so etwas wie ein Solidaritätsgenerator zu sein, weil natürlich die Risiken in allen Ländern vorhanden sind und jeder sieht, wie das auch auf einen zurückt und wie stark das dann auch die einzelnen Länder belastet. Und Gesundheit ist eben ein hohes Gut, das ist klar. Also die Schädigungen sind enorm und da kann man eben schon sagen, da gibt es sowas wie generalisierte Reziprozität. Also wenn man selber in dieser Situation ist, dann hat man die Erwartung, dass einem geholfen wird. Und deswegen hat man auch eine Motivation zu helfen, wenn es anderen so gibt. Und das gibt sowohl auf der Ebene der medizinischen Versorgung von Schwerstkranken. Da hat ja Deutschland sehr lange gewartet, um dann Leute aus Bergamo und anderswo aufzunehmen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch symbolisch. Aber jetzt haben wir die Impfpolitik und natürlich die Frage der Bewältigung der ökonomischen und sozialen Folgen der Pandemie. Und da sind überall Solidaritätsleistungen gefragt.
Warum hört denn diese Solidarität oder auch das menschliche Mitgefühl in so Lagern wie Moria auf? Wo werden die Grenzen der Solidarität gezogen?
Ja, Grenzen der Solidarität gibt es eigentlich immer. Solidarität ist anders als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist so ein Prinzip, das eigentlich universell und für alle gelten soll. Und Solidarität ist immer eine spezifische Bindung zu Hilfebedürftigen oder innerhalb eines wohldefinierten Kreises. Und es ist schon so, dass wir starke Unterschiede machen im Hinblick auch auf die moralischen Sensibilitäten, die wir haben gegenüber Leuten, von denen wir glauben, sie sind sozusagen uns gleich und sie sind zugehörig, und gegenüber Leuten, von denen wir das nicht so annehmen. Und deswegen gibt es auch diese letzten Endes moralische Blindheit und auch zum Teil die Selbstimmunisierung gegenüber Risikolagen und zum Teil verheerenden, schockierenden Schicksalen, die sich an den Grenzen Europas abspielen. Wir haben gestern gerade wieder die Berichte des Entwicklungshilfeministers gehört aus dem neuen Lager. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist moralisch schockierend. Und da sind natürlich sehr ungleiche Bewertungsmaßstäbe am Werk, also sowohl wie wir die Pandemie bewältigen, aber auch das, was dann in diesen Lagern passiert.
Das heißt also, jeder ist sich dann doch bei seiner Bewertung immer selbst am nächsten.
Ja, natürlich, da gibt es durchaus sowas wie konzentrische Kreise. Je näher, desto stärker solidarisch. Und dass sozusagen Dinge, die innerhalb von Europa gelten, die werden eben nicht an die Ränder oder an sozusagen in Länder übertragen, die nicht zu Europa dazugehören. Dieses Gefälle gibt es, aber es ist sozusagen Moria und andere Beispiele gerade in diesen Lagern so drastisch und auch so augenfällig, dass man natürlich schon da letztendlich auch eine große, ja, wie soll man sagen, auch politische und auch moralische Irritation spürt, wenn man das Gefühl hat, da werden so ungleiche Maßstäbe angesetzt und Europa ist eigentlich nicht handlungsfähig und nicht in der Lage, solche humanitären Krisen angemessen auch zu bewältigen.
Im letzten Jahrzehnt haben sich ja Populisten in vielen Ländern durchgesetzt oder haben an Macht gewonnen, wie Orban, Erdogan oder Trump. Alle Staatschefs, die sicherlich nicht auf eine globale Solidarität setzen. Warum erfreuen sie sich dieser Unterstützung in ihren Ländern?
Ja, weil es natürlich immer sozusagen eine Priorisierung der eigenen gibt. Also In-Groupism nennen wir das, also die Bevorzugung der Eigengruppe. Das ist eigentlich ein stabiles psychologisches und auch kulturelles Muster. Also je weiter dann Personen entfernt sind und je andersartiger sie auch wahrgenommen werden, desto geringer eigentlich die Solidaritätsbereitschaften. Und das ist natürlich etwas, was man auch politisch durchaus kapitalisieren kann, wo ja viele Populisten auch drauf setzen. Es gibt natürlich auch im Prinzip Enttäuschung, was so globale oder auch durchaus europäische Solidarität angeht. Also es ist ja nicht so, dass alles funktioniert. Die EU muss auch erstmal beweisen, dass sie als solidarischer Raum gut operieren kann und dass dann auch sozusagen das erfolgreich ist. Und nur wenn das erfolgreich ist, dann wächst wieder neue Solidarität nach. Und so gibt es natürlich so Renationalisierung, auch eine Abkehr einer bestimmten Vorstellung von Globalisierung, die für Teile der Bevölkerung offensichtlich attraktiv ist und da auch eben Formen, wo man Formen von Empfänglichkeit dafür sehen kann. Das heißt, die Ausweitung der Solidaritätszone, wenn man das so sagen möchte, die muss man sich hart erarbeiten. Also das ist nichts, was vom Himmel fällt, sondern das ist letzten Endes, das sind die Mühen der Ebene der Politik, auch der gesamten gesellschaftlichen Diskurse zu verstehen. Wie funktioniert das eigentlich und wie können wir eigentlich mehr Personen inkludieren in unsere Solidarität?
Heute zum Tag der internationalen menschlichen Solidarität sprach ich mit Professor Steffen Mau vom Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität über solidäre Räume.